Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Leiter-Podcast. Einem Podcast, wo wir glauben, dass gute Leiter noch bessere Leiter werden können. Ja, nach dem letzten Podcast hast du dich vielleicht gefragt, hast gesagt, oh, ist das alles? Da fehlen doch noch Elemente. Heute gehen wir in diese Elemente hinein, schauen sie an. In der ganzen Frage, alles YouTube oder was? Wie gehen wir um mit den Inhalten in den Medien, gerade auch im christlichen Bereich?
Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theiss, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten.
In der letzten Episode haben wir miteinander zwei Merkmale angeschaut in diesem Koordinatensystem. Wie gehen wir inhaltlich mit Themen um? Was ist gut, was ist koscher? Und wir haben aus dem Epheserbrief gesehen, dass es darum geht, dass Menschen gegründet werden in ihrem Glauben, dass Menschen wirklich durch beglaubigte Personen auch belehrt werden. Wir haben auch gesehen, dass es darum geht, letztlich Christus besser zu erkennen und in den Gemeinden auch mitzuarbeiten, wirklich auch zu dienen, den Platz einzunehmen, den Gott für uns vorbereitet hat. Das letzte Mal war dann das Thema, woran kann man beglaubigte Personen auch erkennen? Was sind so einige Indizien? Auf wen sollen wir hören? Und das zweite war, dass sich biblische Lehre wirklich auch die Bibel gründet. Und wir haben da einige Auslegungsgrundsätze miteinander betrachtet. Nun, es ist mir auch ganz klar in diesen Themen, dass ich meine eigene theologische Prägung ja nicht ganz verleugnen kann. Und trotzdem, ich bemühe mich möglichst viel davon irgendwo nicht in erster Linie als Matthias jetzt zu sagen, sondern möchte doch auch darauf hinweisen, wenn ich über diese Dinge spreche, dass ich nicht nur meine eigene Meinung hier vertrete, sondern ich greife bewusst auch zurück auf viele hunderte Jahre der Kirchengeschichte und insbesondere auch der systematischen Theologie. Und so stehe ich doch mit dem, was ich sage, garantiert nicht ganz alleine da, sondern ich weiß, dass da viele, viele Menschen, auch viele Gelehrte, auch in den wichtigsten Grundzügen übereinstimmen würden. Nun, ein weiteres Merkmal, in unserem Koordinatensystem, worauf wir achten sollen, wenn wir Dinge hören, ist, macht die Lehre Jesus wirklich groß? Ist Jesus im Zentrum? Ist Jesus der Fokus von dem, was wir hören? Schaut, das ganze Wissen über die Bibel nützt uns nichts, wenn wir am Schluss nicht in eine persönliche, verändernde Beziehung mit Jesus Christus hineinkommen. Warum ist das so wichtig? Das Evangelium ist die einzige Botschaft auf dieser Welt, die uns Menschen zeigt, was mit uns und unserer Gesellschaft und der Menschheit wirklich schiefgegangen ist. Es zeigt uns auf, was wirklich falsch ist mit uns. Und es ist die einzige Botschaft, die uns den Weg zu einem wirklich neuen Leben aufzeigt. Jeder Mensch von uns sucht ja Lebensverbesserung, Lebenserneuerung oder so etwas wie Erlösung. Und der Wunsch ist auch von Gott in unser Herzen gelegt worden. Aber wir müssen verstehen, auch gerade im biblischen Kontext, dass keine menschliche Leistung, keine noch so große und gute Tat unsere Sünden, unsere Verfehlungen vor Gott irgendwie ungeschehen machen können. Und auf der anderen Seite ist es so, wir können uns noch so bemühen, wir werden die großen heiligen Standards von Gott nie in unserem Leben alle erreichen. Und trotzdem sagt Jesus so deutlich, wer sie nicht erreicht, wird nicht in den Himmel kommen. Das heißt, es braucht einen anderen Weg, der größer ist als unser menschliches Bemühen, als unsere menschlichen Fähigkeiten. Und dazu hat Gott einen Weg bestimmt und dieser Weg heißt Jesus Christus. Es gibt nur diesen Weg, sagt die Bibel, nämlich indem wir durch ihn die Türe zu den Schafen gehen oder erst die Türe zu diesem neuen Leben und zu dieser neuen Gemeinschaft seiner Gemeinde und seines Leibes. Wir erkennen Gott auch nur über den Weg von Jesus. Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und was bedeutet nun Erlösung ganz konkret? Erlösung bedeutet, dass Jesus den Zorn Gottes über unsere Sünde und die Strafe, die wir für unsere Sünde verdient hätten, auf Jesus gelegt hat. dass Jesus stellvertretend für uns dort den Zorn getragen hat und die Schuld getragen hat, damit wir frei sein können davon. Und wie kommen wir in den Genuss davon? Die Bibel sagt durch zwei Dinge. Erstens durch eine Umkehr im Leben, ein Eingeständnis, ich brauche Jesus. Und das Zweite ist durch den Glauben, indem wir unser festes Vertrauen auf dieses Werk von Jesus setzen und fest davon überzeugt werden, dass uns dieser Glaube an Christus alleine gerecht macht vor Gott, heilig macht vor Gott. Und das ist übrigens auch das Einzige, was uns wirklich in den Himmel bringt. Johannes sagt es ja so, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn und nicht einfach an Gott, sondern an ihn, Jesus Christus, glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dieses Thema, um das es geht, das nennen wir auch Christologie oder die Lehre über Christus und eng damit verwandt die Soteriologie, die Lehre über die Erlösung von Jesus. Und dazu braucht es, damit das wirklich wirksam wird, eben das, was ich vorher gesagt habe, eine klare Umkehr in unserem Leben. Was heißt das? Ich höre auf, mein Leben einfach selbst zu bestimmen und ich unterstelle mich nicht mehr meiner eigenen Herrschaft, meiner eigenen Auffassung, sondern ich unterstelle mich bewusst Jesus Christus als König und Herrn meines Lebens. Und es bedeutet, hey, ich entscheide mich zu glauben. Glauben ist vielleicht nicht ganz so einfach in der Definition. Ich möchte Glauben als Folgendes definieren. Es ist dieses komplexe Zusammenspiel von dem Wirken Gottes an unserem Leben und auf der anderen Seite von unserer eigenen Entscheidung, von dem eigenen Willen auch. Ich will mein Leben ändern, ich will mein Vertrauen auf Gott wirklich setzen. Und das ist etwas, wo Gott uns hilft, dass wir dorthin kommen. Und auf der anderen Seite, es geht nicht an unserem menschlichen Willen vorbei. Ich habe noch nie einen echten Christen getroffen, der einfach Christ wurde per Zufall, sondern es setzt diese bewusste Entscheidung voraus. Und auf der anderen Seite ist eben die Hilfe Gottes uns auch dazu versprochen. Nun, sehr viele Fehlentwicklungen im Glauben geschehen eigentlich, wenn diese beiden Grundsätze nicht tief verankert sind. Beispielsweise, dass Menschen nicht eine wirkliche Umkehr vollzogen haben. Sie genießen Jesus, sie genießen die Vergebung. Ist cool, ganz offen gesagt, ist cool, ein freies Gewissen zu haben. Aber wenn Jesus nicht wirklich mein Herr wird, er das Sagen hat, er die Bestimmung meines Lebens wirklich übernimmt und ich mich ihm wirklich auch so anvertraue, dann werde ich in meinem Leben immer hin und her gerissen sein zwischen Jesus und zwischen meinem eigenen und ich werde nie eine gesunde Entwicklung im Glauben machen. Ich werde immer mit grundlegenden Zweifeln kämpfen und ich werde auch in meinem Lebensstil nicht dorthin kommen, wo mein Leben wirklich Gott am Schluss wohlgefällt. Und in dem Zusammenhang gab es immer wieder, ich denke auch in der Kirchengeschichte, zwei falsche Lehren, auf die wir achten sollten. Und die eine Lehre, das ist die Gesetzlichkeit. Was ist Gesetzlichkeit? Es ist eigentlich ein Rückgang dorthin, Gott wieder durch eigene Leistung beeindrucken oder gefallen zu wollen. Das führt dann sehr oft zu einer abstoßenden Religiosität, die sich in erster Linie auf äußere Dinge bezieht. Kleidervorschriften, Essensvorschriften, was tut ein Christ, was tut er nicht. Und man fängt an, das ganze Glaubensleben nur an äußerlichen Dingen festzumachen. Halten wir noch mal fest, ein gesunder Glaube ist einer, wo Menschen durch den Heiligen Geist von innen her erneuert werden, neue Überzeugungen, neue Denkweisen eben auch geprägt bekommen in ihrem Leben und dadurch anders und erneuert leben. Glaube funktioniert immer gesund von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Obwohl es natürlich manchmal helfen kann, wenn wir uns äußerlich einen Schubs auch geben und sagen, komm, jetzt lese ich die Bibel, auch wenn ich keine Lust dazu habe. Das ist nicht so sehr die Frage, ja, sondern aber eine gesunde Jüngerschaft kommt von innen nach außen. Die Bibel sagt in Römer 12,2, indem unser Nous, unsere Gesinnung wirklich verändert wird. Und die zweite Gefahr ist die Gesetzlosigkeit. Meines Erachtens ist das die größte Gefahr in der heutigen Zeit. Und das ist eigentlich eine falsch verstandene Freiheit in Jesus. Und zwar, ich fühle mich frei durch Jesus und jetzt kann ich eigentlich tun, was ich möchte oder was ich vielleicht schon immer wollte. Und das führt uns am Schluss in ein Leben außerhalb der Normen von Gott. Und es tönt zwar zuerst mal sehr attraktiv, ich bin frei, aber wir müssen doch biblisch sehen, Freiheit im biblischen Sinn bedeutet immer die Freiheit, das tun zu können und zu wollen, auch im Herzen, was gut und richtig ist vor Gott. Das ist die gesunde Freiheit. Und wenn heute in vielen Liedern über die Freiheit gesungen wird, sollten wir nicht vergessen, es geht hier nicht darum am Schluss, dass mein Wille geschieht, sondern dass ich erst befreit werde, den Willen Gottes zu tun. Und damit diese Botschaft wirklich von Jesus und von seinem Heil in unserem Leben immer tiefer greift, ist es so wichtig, dass wir Zeit unseres Lebens über diese Botschaft vom Kreuz, was nichts anderes ist als die Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir darüber nachdenken. Es war übrigens der erste Podcast im September letzten Jahres, als ich darüber gesprochen habe. Und wenn uns dieses erworbene Heil in Jesus immer tiefer aufgeht im Leben, behält uns das in einer gesunden Ausrichtung, in der Dankbarkeit zu Jesus täglich. Es behält uns in der Demut zu Jesus, dass wir wissen, wir kommen nie dorthin, wo wir ihn nicht mehr, wo wir nicht mehr brauchen. Ich brauche Jesus, seine Hilfe, seine Innewohnung, seine Kraft, seine Vergebung in meinem Leben regelmäßig. Und was es eben auch tut, ist, es fokussiert den Glauben nicht auf Themen, sondern auf diese Beziehung zu Jesus Christus. Und das ist vielleicht ein kleines Erkennungsmerkmal, wenn du den Menschen zuhörst und du merkst, es geht jetzt plötzlich viel mehr um religiöse oder auch biblische Themen. Das können viele Dinge sein, kann die Wiederkunft sein von Jesus, kann das ganze Thema sein der Eschatologie, das ganze Thema der Heiligung, Heiligkeit und so weiter, über die Engel von Gott. Das sind alles wichtige biblische Themen, darüber sollte man Bescheid wissen. Aber wenn das zum Zentrum wird, dann weißt du, Achtung, Gefahr, das Zentrum des Evangeliums, das hat Gott, der Vater, selbst festgemacht in der Person von Jesus Christus. Ist so ein kleines Erkennungsmerkmal. Das führt übrigens zu einem Leben aus der Beziehung mit Jesus, der Liebe zu ihm, zu einem Leben auch in der Kraft, in der Autorität und auch in der inneren Gesundheit. Und ein weiteres Merkmal ist, dass gesunde Lehre zu einem Leben mit dem Heiligen Geist führt. Nun, du bist vielleicht nicht in einer Pfingstgemeinde zu Hause wie ich und sagst jetzt natürlich sehr schnell, ja, Matthias, das ist jetzt eben deine Prägung. Ich möchte vielleicht ganz kurz darauf eingehen, was Jesus sagte. Er sagt in Johannes 16,7, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Jesus machte damals sehr deutlich, auch, und das gilt für alle Christen, die irgendwo an die Himmelfahrt oder die Auffahrt von Jesus glauben, Jesus ist weggegangen und hat bewusst Platz gemacht für die dritte Person der Gottheit, für den Heiligen Geist. Und damit geht nicht Jesus aus dem Fokus, aus dem Zentrum, er bleibt das Zentrum des Glaubens, aber für unser christliches Leben bekommt die Person des Heiligen Geistes eine ganz, ganz neue, substanzielle Bedeutung. Jesus sagte beispielsweise, dass der Heilige Geist genau gleich wie er permanent bei seinen Nachfolgern sein wird. Und wie tut der Heilige Geist? Wie wirkt er? Er bezeugt uns, dass wir Kinder von Gott sind. Es wäre unmöglich zu wissen, ich bin ein Kind von Gott, ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Er erfüllt uns mit der Kraft Gottes, seinen Willen zu tun. Es ist der Heilige Geist, der uns seine Gaben schenkt, der uns auch als Kinder Gottes führt, durch seine Impulse, durch Wahrnehmungen, durch auch unser Gewissen. Und die Bibel ist sehr deutlich, er schenkt uns, der Vater im Himmel schenkt uns diesen Heiligen Geist, so wie damals den ersten Christen. Ja, es ist wahr, eine falsche Belehrung über den Heiligen Geist kann sehr, sehr abstoßend wirken. Ich habe das selbst erlebt und es schmerzt mich, wenn sich Christen, der Menschen, die ich auch treffe, deshalb wegen einer falschen Belehrung oder wegen einer falschen Fokussierung in Bezug auf den Heiligen Geist in ihrem Leben lang verschließen, in eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist zu kommen. Übrigens, dass Gott das will, sagt er sehr deutlich, beispielsweise im Korintherbrief, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Doch ich stelle fest, wenn Menschen mit dem Kern der Lehre über den Heiligen Geist belehrt werden und bei diesen Grundlagen in erster Linie auch bleiben oder immer wieder auch sich darauf referenzieren, dann entsteht daraus nicht irgendwie ein abstoßendes, extremes Christsein, sondern vielmehr liebevolle Menschen, die aber kraftvoll und glaubensvoll in ihrem Leben, ich sage mal bewusst, etwas attraktiv in ihrem Leben mit Jesus unterwegs sind. Und was ist meines Erachtens die Grundlehre über den Heiligen Geist? Es sind nicht die Gaben des Heiligen Geistes, es ist nicht mal die Frucht des Heiligen Geistes, sondern meines Erachtens von der Bibel her ist die absolute Grundlehre über den Heiligen Geist die Beziehung des Menschen zum Heiligen Geist. Schaut, die Bibel stellt uns den Heiligen Geist nämlich als eine Person vor, mit einem Willen, mit Gefühlen. Und wenn die Bibel sagt, dass er betrübt werden kann oder dass man den Heiligen Geist unterdrücken kann in Epheser 4,30 oder 1. Thessalonicher 5,19, dann spricht doch das davon, dass wir in erster Linie als Christen auf eine gute, intakte, liebevolle und respektvolle Beziehung zum Heiligen Geist achten müssen. Wenn wir uns mit den Gaben des Geistes beschäftigen, ohne eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist, ich glaube, dann wird der Heilige Geist am Schluss missbräuchlich gebraucht, nämlich einfach als den Geber der Gaben, als den Geber der Kraft Gottes. Aber er ist eine Person. Und wir sollten uns mehr mit ihm und seiner Person als mit den Phänomenen, die er auch auslöst und die durchaus auch gut sind, ich komme noch darauf, wirklich beschäftigen. Ich stelle fest, in allen Gemeinden und allem Leben von Christen, wo diese Beziehung zum Heiligen Geist dann wirklich im Zentrum wird, wenn es um die Lehre des Heiligen Geistes geht oder die Pneumatologie, wie wir es auch nennen, daraus resultieren, ich sage mal so, Christen, mit denen man gerne unterwegs ist. Und was sind die vier Auswirkungen der Lehre über den Heiligen Geist? Und zwar das Erste, das Primäre, das hat mit dieser Beziehung zu tun. Er bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Das haben wir vorher schon gesehen. Aber das Zweite, was aus dieser Beziehung zum Heiligen Geist entspringt, ist, dass wir verändert werden in das Bild von Jesus oder unser Charakter verändert wird. Wir nennen das auch Heiligung. In Galater 5,22 heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich meine, eine gesunde Entwicklung im Glauben geschieht immer, wenn die Charakterentwicklung vor der Entwicklung in den Charismen oder in den Gnaden oder Kraftgaben des Heiligen Geistes kommt. Gott legt sehr, sehr darauf Wert, dass wir hier in unserem Leben wirklich eine Veränderung erleben. Und die Bibel sagt, wie das geschieht, nämlich durch die Herrschaft des Heiligen Geistes. Ich übergebe ihm die ganz bewusst und sage, Heiliger Geist, herrsche du über meine menschlichen Emotionen und bringe du, was ich nicht selbst tun kann, diese Veränderung, diese Frucht hervor. Dann eine dritte Auswirkung des Heiligen Geistes, das sind diese Charismen oder Gnadengaben des Geistes. Und in dem Wort steht eigentlich schon so viel drin. Es ist nicht etwas, das wir uns einfach aussuchen. Es ist nicht etwas, das mit unserem geistlichen Reifegrad zusammenhängt, sondern Wirkungen des Geistes, die Gott in seiner Gnade uns wirklich schenkt. Diese sind in 1. Korinther 12 aufgelistet. Und wenn wir sehen, in welchem Zusammenhang sie stehen, dann stellen wir zwei Dinge ganz, ganz zentral fest. Erstens, es geht nie darum, dass Menschen selbst groß werden, durch die diese Gaben geschehen. Und ich meine, das ist eines der großen Probleme, das wir haben mit den ganzen Charismen. dass sich Menschen profilieren oder dass Christen gewissen Gabenträgern dann hinterherlaufen. Denken wir, der Fokus ist nie der Mensch, es ist immer die Verherrlichung von Jesus. Und das Zweite ist auch, dass die nicht da sind, um uns irgendwie einen besonderen Kick im Glauben zu geben. Sie sollen uns aufbauen im Glauben. Aber wenn wir solche Kicks brauchen, um uns irgendwie im Glauben vorwärts zu kommen, ich glaube, dann haben wir den Kern des Glaubens, und das ist die Beziehung zu Jesus Christus, dann haben wir die verloren. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar für diese Zeichen, für diese Charismen. Ich bin ganz offen, ich könnte mir einen gesunden Gemeindebau nicht vorstellen ohne die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Gerade diese Woche kam ein Mann zu mir, für den ich beten durfte, der eine starke Allergie an seinen Händen hatte, der gesagt hat, Matthias, du hast für mich gebetet, die Allergie ist seit dem Tag komplett weg. Und das ist ein Wunder von Gott. Und einmal mehr, da bekommt Gott die Ehre. Er wird gestärkt in seinem Glauben. Und darum geht es, diese Erbauung. Und etwas Viertes, was der Heilige Geist tut, er schenkt nicht nur diese Charismen, die wir brauchen, sondern er macht uns auch Mut und macht uns kühn, Jesus zu bezeugen. Jesus sprach davon, wir bekommen Kraft, seine Zeugen zu sein. Nun ganz offen, das kann nichts damit zu tun haben, dass wir einfach ein cooles Gefühl bekommen, jetzt werde ich der ganzen Welt von Jesus erzählen, sondern vielmehr kommt und wirkt die Kraft Gottes in dem Moment, wenn wir uns eben auch aufmachen, uns Menschen zur Verfügung zu stellen, Menschen Zeit zu geben, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Dann dürfen wir damit rechnen, dass diese Kraft eben auch wirksam wird. Und ich denke an ein Gespräch zurück vor wenigen Wochen, als ein Mann zu mir kam, der Jesus noch nicht kannte und willig war, eine Dreiviertelstunde am Schluss zuzuhören, nachdem er viele Fragen noch gestellt hatte. Und er mit Tränen in den Augen einfach kämpfte und sagte, Herr Theis, ich kann mich noch nicht für Jesus entscheiden, aber ich spüre in meinem Herzen, was Sie sagen, ist richtig und wäre auch der richtige Weg. Ich kann es im Moment wie noch nicht. Und ich bete für ihn jeden Tag, dass er den Durchbruch zum Glauben erleben kann. Aber das ist diese Kraft des Heiligen Geistes, die wir erleben dürfen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, und das ist die, dass gesunde Lehre uns immer zur Gemeinde oder zur Kirche wirklich hinführt. Viele Christen denken nämlich, dass es primär um Jesus und um sie selbst geht. Aber denken wir daran, Jesus kommt nicht in erster Linie für uns individuell oder persönlich zurück, sondern heißt sehr deutlich in der Bibel, er kommt zurück, um seine Gemeinde, seine Braut zu sich zu holen. Und das bist nun mal nicht du alleine und auch nicht ich alleine, sondern das sind wir gemeinsam. Und dieses Themengebiet, das nennen wir Ekklesiologie, das ist die Lehre über die Gemeinde. Es ist interessant, als wir uns zu Jesus bekehrt haben, sagt die Bibel sehr deutlich, sind wir durch den Geist Gottes nicht nur Kinder Gottes geworden, sondern in den Leib von Jesus getauft worden. Wir wurden, ob wir das wahrgenommen haben oder nicht, wurden wir Teil der Gemeinde von Jesus. Und ich glaube, dass die große Gefahr in unserer heutigen Zeit besteht, einen individualisierten Glauben zu leben. Das heißt, Jesus und ich, Amen, fertig. Und ich glaube, wir verpassen eine große Chance des Evangeliums und auch eine große Absicht von Gott. Nun, ich weiß, Gemeinde ist nicht einfach. Hast du auch schon festgestellt, dass nicht alle so sind wie du? Hast du auch schon festgestellt, dass die nicht alle sympathisch sind? Aber es ist wie in einer Familie. Wenn du Geschwister hast, du konntest dir deine Geschwister nicht aussuchen. Sie waren da und du musstest leben lernen mit ihnen durch dick und dünn. Und so ist das auch in der Kirche. Niemand ist perfekt. Ich sage manchmal, wir sind alles Fußvolk von Gott. Ich habe weder die perfekten Menschen in der Kirche kennengelernt, noch habe ich bis heute einen perfekten Pastor kennengelernt. Und wenn ich morgens in den Spiegel sehe, sehe ich einen unperfekten Pastor vor mir. Und es ist schon interessant, meine Gemeinde weiß, dass ich nicht perfekt bin. Sie weiß, ich bin nicht immer 100% voll drauf. Ich habe schon falsche Dinge von der Kanzel gesagt. Und was ärgere ich mich darüber, wenn mir das geschieht? Ich habe auch schon verpasst, auf Jesus zu hören. Aber weißt du was? Jesus baut seine Menschen, baut seine Kirche eben nicht mit den Perfekten, sondern mit begnadeten Sündern, die sich auf Jesus verlassen. Und so einer bin ich und so einer bist auch du. Was heißt das für uns persönlich? Wir müssen es lernen, einander zu ertragen, sagt die Bibel. Ich glaube, gerade durch die Kratzbürsten, die wir haben, durch diese Stolpersteine in unserem Leben, gerade durch sie lernen wir, was es heißt zu lieben. Schaut, Liebe ist kein Gefühl in der Bibel, hat nichts mit Sympathie zu tun, sondern mit einem Wirken Gottes, mit diesem Wirken des Heiligen Geistes. Und ich glaube, hier können wir lernen, einander zu vergeben, großzügig zu sein. Unsere Erwartungen, die wir manchmal so hoch stecken an Menschen, sie runterzunehmen. Weißt du was, ich habe mal gesagt, wir sollten nie sagen, das hätte ich von einem Christen nie erwartet. Denke daran, in jedem Christen steckt noch das Alte. Ich bin der Überzeugung, jeder Christ ist zu allem fähig, wenn er nicht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes lebt, jeder Christ. Und insofern, ich bin nicht überrascht, wenn Menschen mir von Dingen erzählen, die ich eigentlich gar nicht hören wollte. Aber halten wir die Erwartungen eben auch nicht so hoch. Lernen wir nicht einfach wegzugehen, wenn Spannungen da sind. Es ist immer einfacher wegzugehen, anstatt sich hinzusetzen, Dinge zu besprechen, zu klären und auch vielleicht mal zu sagen, weißt du was, we agree to disagree. Wir sehen es jetzt vielleicht nicht genau gleich, aber weißt du was, was wichtiger ist, wir haben denselben Vater und dass wir zusammenbleiben. Der Feind versucht, Menschen aus den Gemeinden und gerade in der heutigen Zeit in großen Massen rauszuwerfen. Viele Menschen meinen dann, wenn sie eine andere Kirche besuchen, dann lösen sich die Probleme. Und als Pastoren, wenn wir jeweils in Gremien unterwegs sind, auch überkonfessionell, wir zwinkern dann immer und sagen, ja, man nimmt sich ja selbst mit. Und das ist wirklich so. Schau, was wir so tun sollten, achten wir auf das, was uns vereint. Dass wir diese Dinge groß machen. Die Liebe zu unserem Vater, die Erlösung in Jesus Christus, ein gemeinsames Buch, auf den wir den Glauben bauen, eine Überzeugung, dass die Liebe Gottes größer ist als die menschliche Liebe. Das sind alles so Dinge, ein Glaube, eine Taufe heißt es in der Bibel. Und diese Dinge sollten wir wirklich groß machen und lernen, in den anderen Dingen tolerant zu sein. Warum ist es wichtig? Noch etwas. Gott hat dir Fähigkeiten gegeben, die nicht für dich alleine bestimmt sind, sondern zum Aufbau der Gemeinde. Deshalb brauchst du eine. Zweitens, die Gemeinde ist auch ein Schutz für dich. Ein Unternehmer, der sehr diszipliniert unterwegs ist, täglich die Bibel liest, täglich betet, er sagte mir einmal, weißt du, Matthias, sonntags werde ich immer wieder neu geeicht. Und das Problem ist, mit den Fehlentwicklungen im Glauben, die geschehen nicht über Nacht. Aber als Segler weiß ich Folgendes, wenn du ein Grad falsch unterwegs bist und das über Stunden und Tage auf dem offenen Meer, die Abweichung am Schluss sind hunderte von Seemeilen und du kommst nicht dort an, wo du ankommen wolltest. Wir brauchen diese Korrektur. Und deshalb sagt die Bibel auch, versäumt nicht die gemeinsamen Gottesdienste. Schaut, ich weiß es von mir selbst, ich schätze mich als sehr, sehr disziplinierten Menschen ein, aber ohne das Hören des Wortes Gottes, ohne eine regelmäßige Reflexion, auch ohne das gemeinsame Gebet, den Austausch mit anderen Leuten, würde sich mein Glaube sehr, sehr einseitig entwickeln. Ich brauche andere Menschen, um gesund unterwegs zu sein. Ist auch ein Schutz. Und persönlich, ich habe mehr über Gott und seine Möglichkeiten gelernt durch andere Menschen, als nur durch mein persönliches Erleben. Wenn ich anderen zuhöre, wie sie Gott erleben, das tut etwas mit meinem Glauben. Es gibt mir manchmal auch ein Korrektiv, wenn Menschen mir von gewissen Dingen erzählen, wo ich dann reflektiere und sage, wie mache ich das? Dann merke ich plötzlich, ui, da ist ein Gebiet in deinem Leben, auf das musst du Acht geben. Wir brauchen die Gemeinde. Ein Christ ohne Einbettung in eine Gemeinde ist nicht ein neutestamentlicher Christ. Sagt das vielleicht jetzt etwas provokativ, aber ich meine, es gibt einen Weg, durch Vergebung und Versöhnung mit anderen Christen verbindlich und in Liebe unterwegs zu sein. Ich möchte hier schließen. Und ich weiß jetzt, alle Theologen, die zugehört haben, die werden sagen, Matthias, du hast noch andere Merkmale von guter Lehre ausgeklammert, beispielsweise das ganze Gebiet der Eschatologie, wo ist die Lehre über die Dämonologie, über die Angelologie, über den Himmel etc., die Trinität. Ich weiß, es gibt noch viele andere Themen. Ich habe mich bewusst auf diese paar auch reduziert, inhaltlich, und zwar, weil ich glaube, dass sie dazu reichen, für die meisten Dinge ein gutes Referenzsystem zu haben. Lass mich nochmal zusammenfassen. Mein tiefer Wunsch für uns ist, dass wir in der Kenntnis von Jesus wachsen, dass wir unter dem Einfluss von Lehre auch stehen, die uns wirklich weiterbringt, festigt im Glauben, dass uns zu reifen, reproduzierenden Christen macht, durch die andere Menschen Jesus kennenlernen, auch die Kraft von Jesus, und dass wir lernen, miteinander in unseren Gemeinden Gemeinde wirklich zu bauen, Liebe zu zeigen. Hat nicht Jesus gesagt, an der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid? Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, wünsche dir Gottes Segen in der Vertiefung.
Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst, und bis zum nächsten Mal.